Ja, mehr 8 Uhr als jetzt wird es wohl vermutlich nicht mehr. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Live-Chat bei Jetzt TV. Und natürlich zur Wahrheit, denn um die soll es uns gehen, also um das, was beständig ist und nicht das, was sich beständig verändert. Das ist das Einzige, womit wir eigentlich uns anfreunden können. Und jegliche Qualität von Schönheit und überhaupt Qualität ist immer, dass das, durch was wir im Außen oft als Qualität bezeichnen, hindurchschimmert, nämlich diese Wahrheit, diese beständige Qualität. Und da viele Menschen ja das Gefühl haben, dass sie immer nach einem Halt suchen müssen, ist natürlich die Qualität, die dir den absoluten Halt bietet, nämlich dich selbst, die allerbeste, weil die immer zur Verfügung ist. Alles andere, was persönliche Kontakte angeht oder Kontakte, Identifikation mit Objekten, sind ja nicht verlässlich. Also uns interessiert hier das, was verlässlich ist. Und naja, die Behauptung steht im Raum, haben ja viele, vielleicht alle von euch schon gehört. Genau das sind wir. Genau das sind wir, was immer ist, nicht vergehen kann und niemals aufgetaucht ist, weil es immer schon war, sich nicht verändern kann und in dem es keine Teile gibt. Also das sozusagen unzertrennlich ist, aber unzertrennlich bedeutet immer, da sind mehrere, die dann unzertrennlich sind. Selbst das ist nicht der Fall. Es ist nur eines, ein einziges. Und da sind nicht viele oder einzelne Menschen oder Seelen darin vorhanden, sondern es ist ein Ganzes, so wie ein ganzer Kuchen, nur mal eben ein ganzer Kuchen ist und erst dann, wenn er aufgeschnitten wird, in Stücke zerfällt. Und so betrachten wir uns. Wir betrachten uns wie die einzelnen Stücke eines großen Kuchens und versuchen, zu dem Kuchen wieder zu werden, indem wir in Kontakt mit den anderen Kuchenstücken versuchen zu kommen, damit wir wieder ein ganzer Kuchen sind. Also ihr seht, die Wahrheit hat etwas mit Kuchen zu tun. Und das ist gut, denn ich esse gerne Kuchen. Allerdings nicht mit Zucker. Ja, gut, dann lasst uns starten. Ich sehe, es sind schon einige von euch da. Ich sehe viele Herzen und Sonnenschein. Also kann ja heute nichts schiefgehen.
Okay, ich mache mit den Weiterleitungen weiter.
Okay, alles klar. Gut, lieber Sido, Dankeschön und wir sehen.
Das war ein Gruß aus der
Alles
Vergangenheit.
klar. Gleich.
Also um mit dem Bild fortzufahren, ist das hier heute Abend ein gemeinsames Kuchenessen, aber nicht aus vielen Einzelnen bestehen, die den Kuchen essen, sondern die der Kuchen selber sind. Die Idee, eine Persönlichkeit zu sein, bedeutet dann, dass man sich von diesem Kuchen ein Stück abschneidet und sich damit von dem Ganzen trennt. Das nennt man eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die in der Verzweiflung ist, in irgendeiner Form mit etwas anderem außerhalb von sich selbst in Kontakt zu sein. Aber das ist der falsche Weg, denn der falsche Weg geht nicht in dem Versuch, mit irgendwas in Kontakt zu sein, sondern bei sich zu sein. Kannst du allerdings nicht bei dir sein? Dann musst du schauen, dass du die Kontakte, die du geknüpft hast, löst. Und dafür musst du sie erst als dir nicht dienlich erkennen. Wenn das der Fall ist, dann ist es leicht, das hinter sich zu lassen und zu sehen, dass genau das den Effekt hat, von dem wir sprechen, nämlich dass du dich mehr und mehr als der ganze Kuchen siehst. Also als das Ganze, als das eine, diese Wahrheit eben. Ja, hallo Susan, du fragst, Bushi denn sehen oder hören? Nun, da die Frage nicht so sehr präzise gestellt ist, kann ich nur sagen, in Bewusstsein. Ja, gut. Jetzt könnte ich so tun, als hätte ich das jetzt manifestiert oder hätte es sich manifestiert, dass dann Kuchen vor der Tür steht. Aber wir wussten das natürlich vorher. Und du bist wohl der Auslöser dafür, dass wir vom Kuchen sprechen mussten. Ging kein Weg dran vorbei. Und ja, weil es schon auf uns zugekommen ist, werden wir dann direkt nach dem Satsang den Kuchen nach drinnen holen und schauen, ob es sich lohnt, ihn zu essen. Aber ich gehe mal davon aus, weil ich auch davon ausgehe, dass er mit Liebe gemacht ist. Also wird er auch schmecken. Schon mal danke im Voraus. Olli, du fragst, bekomme zurzeit den Tipp, auf mein Herz zu hören. Was sagst du dazu? Ja, auf das, was für dich Gewissheit ist und als Gewissheit in dir auftaucht, solltest du hören. Ob du das als das Herz bezeichnest oder Intuition oder deine Wahrheit, das spielt eigentlich keine Rolle. Das, was wozu du gewissenhaft sagen kannst, das ist meine Gewissheit. Dazu ist es wichtig zu stehen. Und dann dokumentierst du damit deinen Wert, also deine Wertigkeit. Und das ist gut. Die Wahrheit zu vertreten, für sie zu gehen, ist eines der größten Dinge auf diesem Planeten. Eines der schönsten Dinge auf diesem Planeten. So, hallo Heide, du fragst, hier geschieht Bewusstsein im Körper. Wie kann dann Bewusstsein überall sein? Nun, weil es überall sein kann, kann es auch in deinem Körper sein. Es ist nicht unbedingt für mich jetzt schlüssig, dass, weil du jetzt Bewusstsein im Körper wahrnimmst, dass es deswegen möglicherweise nicht überall ist. Aber es ist so, weil Bewusstsein nicht nur aus Formen besteht, sondern auch aus formloser Qualität. Denn in der reinsten Form von Bewusstsein ist das formlos. Und das ist deswegen leichter nachzuvollziehen, wenn du weißt, dass die Geschwindigkeit, sich mit seinem Bewusstsein auf etwas zu fokussieren, beispielsweise auf einen Planeten im Universum, in dem Moment, wo du dich darauf besinnst, du schon damit in Kontakt bist. Das heißt, wir können sagen, du reist mit Bewusstsein, im Bewusstsein. Und Bewusstsein ist überall und dadurch ist diese Verbindung immer schon da. Das heißt, genau genommen bist du immer schon mit diesem Planeten, mit welchem auch immer, in der gesamten Existenz in Verbindung. Daher geht das so schnell. Und die Lichtgeschwindigkeit ist viel zu langsam für so etwas. Sie braucht ja Jahre dazu, um bestimmte Planeten beispielsweise zu erreichen. Aber finde es selbst heraus, möglicherweise in der Meditation, wo du sehen kannst, plötzlich in dieser Öffnung, in der Erweiterung von dir selbst, von dem Bewusstsein als Weite, dass du dann sehen kannst, du bist vollkommen unbegrenzt und dann weißt du es definitiv von dir selbst. Ultimativ, grüße dich. Du fragst, kann Verwirklichung nach und nach und kann Erkenntnis nach und nach geschehen und auch das Sehen, nicht der Handelnde zu sein, schleicht sich Stück für Stück ein? Oder ist die letzte, die eigentliche Verwirklichung, immer wie ein Lichtschalter in einer Sekunde umgelegt und plötzlich eine komplett andere Perspektive aufgetaucht? Beides ist richtig. Verwirklichung geschieht normalerweise nach und nach im Sinne von mehr und mehr wird durchschaut, was nicht zu bedienen ist oder was sich daran hindert an dem, was Verwirklichung oder Freiheit ist. Und in dieser Freiheit, die sich immer mehr bemerkbar macht, erkennst du dann, dass diese Öffnung jeweils im Wegfallen von Anteilen von dir tiefer geht. Und die Verwirklichung selbst aber ist von jetzt auf gleich nicht ein schleichender Moment, sondern von jetzt auf gleich ist alles anders. Also richtig. Und natürlich das Sehen, Handelnder oder nicht Handelnder zu sein, ist etwas, was man sich nicht einreden kann. Das ist etwas, was man für sich selber erkennen muss. Und spätestens mit der Verwirklichung ist das klar. Es kann aber auch davor schon gesehen sein. Aber danach leben, wirklich danach leben, kannst du erst, wenn Verwirklichung ist. Du kannst das Nichthandeln nicht vorwegnehmen. Heide, du sagst jetzt Bewusstsein, Bewusstwahrnehmung über Sinnesorgane. Ja. Das Bewusstsein, von dem ich spreche, was sich als die Welt präsentiert, ist über die Sinnesorgane wahrnehmbar, bis auf die Zwischenräume zwischen den Objekten, die ja auch Bewusstsein sind. Also Bewusstsein, der Name spricht ja Bände, heißt bewusst zu sein. Und diese Möglichkeit gibt es, weil sich Bewusstsein aufspalten kann in das, was gesehen wird und das, was sieht. So, hallo Elke, du fragst, was meinst du genau mit Kontakte lösen und wie geht es? Das ist gerade mein Thema, Kontakte zu lösen. Ich fühle mich damit hilflos, denn ich will den anderen nicht verletzen. Also wovon ich mehr sprach, ist, sich von den eigenen Tendenzen, den eigenen Verhaltensweisen zu lösen, die nicht dienlich sind. Und prinzipiell sich von allen Kontakten zu lösen, ist nicht sinnvoll, denn es gibt ja auch dir dienende Kontakte. Die, die dir nicht dienen, mit denen du identifiziert bist und von denen du aus dem Grund dann abhängig bist, die sollten genau betrachtet werden, inwieweit sie noch Sinn machen. Und das musst du für dich erkennen, ob Kontakte zu Menschen für dich Sinn machen oder nicht, also ob sie möglichst beiden Seiten dienlich sind oder eben nicht. Und wenn nicht, dann ist es wichtig zu lernen, zu dir zu stehen und konsequent zu sein. Denn wenn ein Kontakt nicht stimmt, eine Begegnung nicht stimmt, was hast du dann davon? Also wieso fällt es dir dann schwer, dazu Nein zu sagen? Es sollte dir um deiner selbst willen leicht fallen, denn du selbst legst den Wertmaßstab für dich selber fest. Also inwieweit du dir treu bist und Qualität lebst und dich in deiner Qualität nicht von anderen daran hindern lässt. Also das bedarf einer Übung, wenn du das bisher nicht gemacht hast. Und das bedeutet, dass du wahrscheinlich die Tendenz hast, dich Liebkind zu machen bei anderen. Und damit kommt man nicht weit. Denn dann stehst du ja nicht zu dir. Und du weißt natürlich auch dann gar nicht, wie es geht, zu dir zu stehen, weil du deine Werte gar nicht kennst. Also musst du langsam anfangen, dich für das einzusetzen, von dem du weißt, dass es richtig ist. Und nach und nach für dich entscheiden lernen. Und dann hast du mehr Klarheit dafür, welche Kontakte dir dienen und welche nicht. Und kannst du auch dann entsprechend für dich einstehen. Hallo Katharina, du fragst, wie unterscheidet man Intuition und Mind? Intuition heißt, dass du in dir die Gewissheit spürst, dass etwas wahr ist. Und der Mind sagt dir, was wahr ist, aber das bezweifelt er meistens noch gleichzeitig. Also das ist der Unterschied. Also wenn du für etwas gehst und weißt, dass es die Gewissheit ist, die da spricht in dir, also du es nicht bezweifelst, dann ist es eher Intuition als Mind. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind so im Mind, dass sie überhaupt keine Intuition bedienen. Aber gut, das spürt man ja schon, wenn man unterscheiden möchte oder unterscheiden lernen möchte zwischen Verstand und Intuition, dann spürt man das energetisch. Die Qualität des Verstandes ist, wenn man sich da einfühlt, eine andere als die der Intuition. In der Intuition hast du Zugang zu dem, was auch unbewusst ist und unterbewusst ist. Während der Mind eigentlich nur das Bewusste ausdrückt, während eigentlich im Hintergrund das durch das Unbewusste hinterfragt wird. Gisela, du sagst, die Kraft in der Einheit ist für mich eine lebendige Kraft. Seither ist das Tun eine Freude. Ja, wenn du weißt, dass du nicht getrennt bist, dann ist es eine Freude. Dann ist alles im Sinne von allen. Susan, du sagst, manchmal werde ich scheu, wenn ich zuhöre. Manchmal verschwinden Worte, während ich spreche. Ob das mein Bewusstsein witzig findet? So wie du es ausdrückst, vermutlich nicht. Vielleicht wechselst du Scheusein mit Ergriffenheit. Und die Worte, die verschwinden, während du sprichst, die wollen wohl nicht gesagt werden. Und das ist ja nicht, was du bestimmen kannst. Es gibt auch kein persönliches Bewusstsein. Also wenn du von meinem Bewusstsein sprichst, ist das keine persönliche Angelegenheit, aber das Bewusstsein selbst filtert sich sozusagen durch deine Persönlichkeit hindurch. Und eigentlich will es nichts. Es muss, weil Bewusstsein nichts anderes als eine Energie ist, die sich ausdrücken muss. In welcher Form ist gar nicht relevant. Das bestimmt sich dann durch die Form, durch die sie sich jeweils ausdrückt. Aber prinzipiell ist Bewusstsein eigentlich der Drang nach einem Ausdruck. Ja, Heide, du hast recht. Das, was geschieht, liegt in unserer Macht. Wie kann man da entscheiden? Ja, du wirst nicht entscheiden. Trotzdem wird es entschieden. Und die meisten Menschen, wir sagten das ja vorhin schon, auch wenn du weißt, dass du nicht Handelnder bist, danach zu leben, ist schwierig und kann erst dann erfolgen, wenn es verwirklicht ist. Und davor sieht es so aus, als könntest du entscheiden. Und deswegen sprechen wir dann hier auch davon, du musst es entscheiden. Und manchmal sagen wir, du entscheidest nicht, wenn jemand sich da verhakt. Wie sich von jemand trennen, ja, das ist natürlich auch etwas, was geschieht, Heide. Wie kann man da entscheiden, wie man sich von jemandem trennt? Das ist eine energetische Angelegenheit, die sich dann aufdrängt. Und wenn du dich genau dabei betrachtest, bei jeder Entscheidung, triffst du sie nicht, sondern sie geschieht einfach, sie taucht auf. Und davor kann es ein Hin und Her geben und die Idee, ich muss entscheiden, sollte ich so oder so entscheiden. Und es passiert dann doch. Irgendwann spontan das, was ansteht und nicht, was du bestimmst. Ja, der Mr. oder Mrs. Hieroglyphe, welche Sprache ist das eigentlich, in der du dich hier immer so unaussprechlich einfindest? Du fragst nach, wie war die Doku? Ich weiß schon nicht mehr welche. Ich habe so viele Dokus gesehen in letzter Zeit. Hilf mir auf die Sprünge. Ja, gerne, Heide. Japanisch, okay, cool. Aber wie man das ausspricht, weiß ich trotzdem noch nicht. Ah, Sternstunden, die Sternstunden. Ich kann mich im Moment nicht dran erinnern, leider. Ja, ich weiß, SRF-Kultur. Die habe ich mir dann wahrscheinlich nicht angeschaut. Also, ich werde mir das jetzt nochmal notieren. Ich schreibe mir das jetzt nochmal auf. Gibt es in der Videothek, ja? Hey. Patrick, grüße dich. Lieber Moni, in der normalen Kommunikation ist das nicht nur die Stimme im Kopf, die da plappert. Gibt es, wenn man bei sich ist, überhaupt noch viel zu sagen? Normalerweise sagst du von dir aus nichts. Wem denn? Natürlich ist das Energie, die sich ausdrücken muss, die als Stimme dann im Kopf auftaucht. Und je nachdem, welche Frequenz sie hat, zeigt sie sich dann als Gedanken bzw. Informationen, die auftauchen. Und ja, wenn du weißt, dass es für dich oder überhaupt keine Bedeutung hat, dann gib dem auch keine. Für den Fall, dass es geht. Aber es gilt ja die Regel, wenn ein Gedanke auftaucht, sich zu fragen, zu wem kommt er denn? Und dann musst du wohl sagen, dass er zu dir kommt, denn er taucht ja in deinem Bewusstsein auf. Also sagst du zu mir und anschließend fragst du dich, wer bin ich? Und in dem Moment ist der Gedanke aufgelöst. In dem Moment bist du dann bei dir. Und wenn du das konsequent machst, wann immer ein sogenannter Gedanke auftaucht, dann kommen keine Gedanken mehr mit der Zeit. Weil sie sehen keine Chance mehr, bei dir etwas anzurichten, denn sie leben ja nur von deiner Aufmerksamkeit. Also ist es nicht klug, wenn du es denn entscheiden könntest, diesen Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken. Okay, ja, danke. Aber dann gib mir vielleicht einen Namen, mit dem ich dich nennen kann, weil immer Hieroglyphe zu sagen, ist auch ziemlich dämlich. Ja, danke, dass du mir es per E-Mail schickst. Super. So, Doro, du fragst, was bleibt, wenn ich kaum noch Interesse am üblichen Leben habe? Es fühlt sich stimmig an, ich lasse es geschehen. Bleibt das so? Na, das kann man nicht wissen. Das möchte ich auch nicht für dich wünschen, außer es bleibt stimmig. Wenn es für dich stimmig ist, ist es so. Und es ist immer alles so, wie es nicht anders sein kann. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist auch wichtig, am üblichen Leben kein Interesse mehr zu haben, wenn man Freiheit will. Denn Nichtfreiheit heißt, dass man an dem sogenannten üblichen Leben Interesse hat. Und zwar mehr als an der Freiheit selbst. Also für Freiheit ist eines der wesentlichen Elemente, dies zu erkennen, dass die Dinge, durch die man sich vorher definiert hat, abgelenkt hat, beschäftigt hat und so weiter, darüber aufgeregt und gefreut hat, dass darin nicht wirklich eine Freude ist, sondern immer eine in Form von Abhängigkeiten, von irgendwelchen Bindungen. Also das ist wichtig zu sehen, damit das Losgelöstsein geschehen kann von eben diesen Dingen. Denn ist man damit noch beschäftigt, ist Freiheit unmöglich. So, und dieser sogenannte Verstand oder dieses sogenannte falsche Ich geht ja immer nur für einen Vorteil. Und wenn es diesen Vorteil für sich nicht mehr sieht in der Außenorientierung, dann geht es für die Freiheit. Und da, genau da wollen wir es hinhaben, denn wer oder was geht für die Freiheit? Doch immer nur dieses sogenannte falsche Ich. Damit ist es am besten beschäftigt. Gut, aber weißt du, du sagst mir jetzt, du gibst mir keinen Namen, no name please, ich liebe die Freiheit, ein Name bindet. Es gibt auch Namen, die entbinden, die für die Entbindung da sind. Ich kann dich aber auch no name nennen, wenn dir das recht ist, nenne ich dich no name, auch wenn das auch ein Name ist. Dann hätten wir ja mal eine Übereinkunft gefunden bezüglich dessen, wer du bist. Zumindest bezüglich des Namens. Aber wer bei sich ruht, in sich ruht, den kann ein Name nicht binden. Ich hoffe, dass es bei dir so ist. Alles klar. Gut, also Hieroglyphe, dann bleibt es dabei. Elke, du fragst, was war gemeint mit üblichem Leben? Na, das ganze Weltliche, das alles hier. Alles, was du als Existenz bezeichnen kannst, ist damit gemeint. Alles, was sich ausdrückt. Aber en Detail müsstest du die Doro fragen, wie sie es jetzt meint. Aber das ist so, wie ich es verstanden habe. Ja, Hieroglyphe, du sagst, es geht um die fortschreitende Digitalisierung und wie wir dabei unsere Fähigkeiten verlieren. Ja, ich habe dazu einiges gesehen zu KI und auch die Verknüpfung von Mensch und Intelligenz beziehungsweise künstlicher Intelligenz, aber jetzt noch nicht unter dem Begriff, dass wir dabei unsere Fähigkeiten verlieren. Also ich muss mir das anschauen und dann sprechen wir nächstes Mal drüber, sage ich dir, was ich dazu denke. Aber natürlich ist davon auszugehen, dass wir eingeschränkt werden in den Möglichkeiten. Aber die Wissenschaft sieht das anders. Die denkt ja immer, alles, was durch sie geschieht und gesehen wird, dient dem Menschen. Das, was dem Menschen wirklich dient, ist zu wissen, wer er ist. Und alles andere ergibt sich dann daraus. Heide, du sagst, es fällt mir oft schwer, geduldig mit mir zu sein, mich nicht zu verurteilen. Ich bin mir selbst im Weg zu mir. Es ist wichtig für dich, dich von der Idee zu lösen, dass es etwas ist, womit du dich verurteilst und dass du dich verurteilst, also dass du etwas falsch machst. Und insofern wäre hilfreich, dich, wenn das auftaucht, wenn Verurteilung auftaucht oder die Idee, nicht geduldig zu sein, dass du dich fragst, wer ist nicht geduldig? Oder wer verurteilt sich? Oder wer ist falsch? Und auch wer denkt, der ist sich selbst im Weg? Sodass du zwischen das, was du nicht bist, nämlich all das, was du beschrieben hast, nämlich die Verurteilung, die Ungeduld und dir selbst im Weg zu sein, dass du dazu eine Distanz bekommst. Denn du bist ja nicht das, was passiert. Du bist ja das, was darüber sprechen kann mit mir jetzt. Also dich austauschen kannst. Und daher bist du dir dessen bewusst, worüber du sprichst. Und du bist das, was sich dessen bewusst ist und nicht das, dessen du dir bewusst bist. Und das ist wichtig, dir bewusst zu sein. Und je häufiger du das tust, umso mehr siehst du, dass du nicht die Verantwortliche oder Handelnde bist, die die Ursache ist für irgendwelche Schwierigkeiten, sondern dass du die Qualität bist, die sieht, was passiert. Und dann wirst du dir gegenüber, beziehungsweise dem Ausdruck, der sich durch die Form ausdrückt, gnädiger sein. Doro, du sagst jetzt, danke, Moni, es geschieht einfach. Das ist jetzt das am üblichen Leben nicht mehr teilnehmen, die Kommentar dazu. Und ich erlebe darin Ruhe, was sehr gut ist. Es ist nur der Verstand, der manchmal unruhig wird, ist schon ein großer Wechsel. Mit üblichem Leben, sagst du noch ergänzend, meine ich mein aktives Leben vor dem Geisteswandel. Ja, genau so sehe ich es auch. Es war nur die Frage an dich von Elke. Ja, das ist gut. Klingt gut, Doro. Und da musst du dir keine Gedanken machen, weil das ja bedeutet, dass eine innere Abkehr schon erfolgt ist von den äußeren Umständen. Und das dann auch bedeuten muss, dass du mehr zu dir gekommen bist. Sonst würdest du damit nicht sein können. Also dann würdest du darin auch keine Ruhe finden. Und das tust du ja. Und ja, für den Verstand gilt ja dasselbe, was wir eben gesagt haben, dass es gut ist, ihn nicht zu bedienen, denn wir sind nicht der Verstand und naja, die Anschauungen, die der Verstand mitteilt, die tauchen ja aus der Vergangenheit auf und die haben keine aktuelle Bewandtnis. Also sind eigentlich völlig uninteressant für uns. Sie bringen uns nur durcheinander und haben dann immer mehrere Argumente, zumindest eins und ein anderes dagegen. Während, wenn Nichtdenken ist, wir aus der, und wir hatten es ja vorhin, aus der Intuition, also aus dem Herzen, handeln, und das ist dem immer vorzuziehen. Denn das heißt, das stimmt überein mit uns und nicht mit Ängsten oder Minderwertigkeitsanteilen, die sich über den Verstand ausdrücken. Hallo Wiebke, du sprichst ein spannendes Thema an, was Ernährung angeht, und fragst, was hältst du von fleischlastigem Essen? Nicht viel, weil es bekommt uns nicht und den Tieren auch nicht. Dass man es von Zeit zu Zeit mal tut, bezüglich Tieren, die sowieso sterben oder in der Wildnis sind, finde ich das ganz okay, aber für mich nicht. Also ich esse normalerweise kein Fleisch. Und jetzt fragst du, wenn man nicht vegetarisch oder vegan lebt, hat man als Erwachter nicht mehr Mitgefühl? Würde man dann nicht vegan leben? Das kann man nicht grundsätzlich sagen. Kann ich nicht für andere sagen oder ein Prinzip aufstellen, wonach man unbedingt leben sollte. Aber natürlich ist es keine schöne Angelegenheit, dass Tiere für uns sterben müssen. Aber wenn wir Pflanzen und Gemüse essen, die müssen auch für uns sterben und haben auch ein Leben, haben auch ein Bewusstsein. Ich rechtfertige jetzt nicht das Fleischessen damit. Wäre das so, wäre der Planet in einem anderen Zustand, wenn hier kaum noch Fleisch gegessen würde, zumindest nicht in der Form, wie Tiere bei uns gehalten werden. Abgesehen davon, dass man den Ressourcen und dem Klima Gutes tun würde, würde man auch den Tieren und auch dem Menschen und dem gesamten Leben was Gutes tun. Trotzdem gibt es Menschen, die von Zeit zu Zeit das mal essen müssen, weil sie es nicht auf andere Weise das Protein auf sich aufnehmen können. Insofern kann ich jetzt hier keine moralische Instanz abgeben, die jetzt sagt, man sollte auf keinen Fall Fleisch essen. Aber ich sage trotzdem, es wäre gut, wenn das nicht sein müsste. Hallo Jasmin, du sagst, durch mein Ego habe ich in letzter Zeit viele Menschen von mir gestoßen. Ich bin blockiert, wieder auf sie zuzugehen, da ich mich nicht wieder verletzen lassen will. Was tun? Naja, du könntest, aber das wird dir wahrscheinlich schwerfallen, deswegen bist du selber nicht darauf gekommen. Du könntest sie diesbezüglich ansprechen, dass sie dich verletzt haben oder du dich verletzt fühlst, ist die bessere Position, das auszudrücken. Also ihnen zu sagen, du würdest gern mit ihnen in Kontakt sein, aber dieses und jenes ist, was dir nicht gefällt oder dich verletzt und du möchtest dich nicht gern verletzen lassen. Ich sehe das jetzt nicht, wenn, so wie du das beschreibst, dass es eine schlechte oder keine gute Handlung ist, weil du sagst, durch mein Ego habe ich viele Menschen vor mir gestoßen. Wenn das doch der Grund ist, dass sie dich verletzt haben, dann ist das nicht dein Ego, sondern dann ist es einfach eine sinnvolle, bewusste Einstellung von dir, auf dich zu achten und dich dem nicht auszusetzen. Also daran gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Dann würde ich schauen, wenn du immer wieder auf die gleiche Weise verletzt wurdest, auf welche Weise ist das geschehen? Inwieweit kenne ich das von früher oder aus der Kindheit oder in Bezug zu anderen? Und was ist dein Anteil, dass du möglicherweise Verletzungen anziehst wie ein Magnet, denn wir erleben ja nur das, wozu wir in Resonanz sind. Und dann wäre es gut, das rauszufinden. Evelyn, grüße dich. Du fragst, lieber Moni, hast du einen Vorschlag, wie man Kinder unterstützt, keine oder so wenig wie möglich von der falschen Identität zu entwickeln? Danke für Satsang. Ja, zunächst mal gerne. Satsang immer gerne. Was Besseres gibt's ja nicht. Und naja, wie kann man Kinder oder überhaupt jemanden unterstützen, indem man sich selbst ist? Also indem du selbst bist. Dazu musst du das erstmal ein Stück weit rausfinden, sodass das eine Qualität ist, zu der du treu sein kannst, also treu oder zu der du stehen kannst. Also authentisch zu sein, das ist, was Kindern hilft, auch selber authentisch zu sein. Denn erziehen können wir ja nicht, weil sich jeder so entwickelt, wie es in ihm angelegt ist. Und wir das von außen nicht bestimmen, auch wenn wir oft der Meinung sind, dass es so ist. Aber wenn du Eltern fragst, inwieweit sie von ihren Erfolgen von Erziehung berichten, wird das Urteil nicht gerade gut ausfallen. Außerdem ist es ein sehr ehrgeiziges Unternehmen, was du hier vorschlägst. Denn es wäre natürlich genial, niemand müsste eine solche falsche, schräge Identität entwickeln. Die meisten sind ja schräg. Aber es ist so angelegt, dass jeder das muss und es dann danach durchschauen und ablegen muss, beziehungsweise es wird durchschaut und es wird dann abgelegt, sofern es ansteht. Also keine Identität zu entwickeln, kann man den Kindern ja nicht beibringen, denn die Identifikation mit dieser Form und den Inhalten geschieht ja in einem Alter, in dem das sukzessive auftaucht in Form von Reaktionen, die in dir stattfinden, Ja oder Neins sind, entsteht irgendwann mal die Identifikation mit all diesen Anteilen, die gefühlt wurden im Körper, weil die ja im Körper auftauchen und je nachdem eine Begeisterung oder eine unangenehme Energie erfahren. Und daraus entwickelt sich automatisch diese sogenannte Ich-Identität. Die muss ich auch erst entwickeln, um sie dann ablegen zu können. Denn geboren wird man mit bestimmten Eigenschaften, die nun mal eben dazu führen, dass man das Leben auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert. Und diese Interpretation, auf diese ganz bestimmte Weise, führt zu einer falschen Identität, die sich Ich nennt. Und die es zu durchschauen gibt als eben falsch, denn falsch im Sinne von, wir sind ja nicht das, was sich durch uns ausdrückt, sondern wir sind frei davon. Und insofern leben wir dann eine falsche Identität, indem wir denken, wir sind der Körper mit all dem, was darin passiert. Es ist aber nicht der Fall. Das ist dann danach zu vollziehen, wenn es denn ansteht, kommt danach die Befreiung von dem Ich. Und man muss dazu auch erst, oder sagen wir es anders, das Ich selbst muss dann danach auch erst für sich feststellen, dass es selbst nicht taugt, nichts taugt oder nicht tauglich ist. Das ist das verrückte, crazy Coole auch, dass das Ich sich selbst sozusagen erledigt, indem es dann sich auf das ausrichtet, was die Wahrheit ist und nicht mehr auf das, was die persönliche Identität oder das falsche Ich unterstützt. Also es wäre genial, es gäbe eine Möglichkeit, ich sehe keine, weil es so angelegt ist und was in uns als Mensch für alle gültig so angelegt ist, können wir nicht verändern. Aber wie gesagt, authentisch zu bleiben und ja, natürlich am besten sich der Wahrheit widmen. Denn das ist ja eine Geschichte, die sich auch mitteilt. Also wenn du Kinder hättest oder hast, die in deinem Umfeld aufwachsen zu lassen und du meditativ unterwegs bist oder du dich sogar befreien willst von den persönlichen Tendenzen. Das ist ein Riesengeschenk für die Kids. Aber die Kids müssen, wie wir alle auch schon, durch diese Dinge hindurch. Man kann niemanden das ersparen. Leider nicht. Dazu müsste dann die Anlage von Bewusstsein aus eine andere sein. Aber bis jetzt ist es immer so, dass die Menschen sich mit der Form identifizieren und damit dann der Start in die Unfreiheit beginnt. Gabriele, du sagst, in einer Meditation dürfte ich in unglaublicher Freude erleben und sehen, wie sich mein Körper im Licht auflöst. Ist das auch eine Illusion, eine Erscheinung in Bildern? Danke, lieber Moni. Ja, erstmal sehr gerne. Und natürlich ist das auch eine Illusion, weil du bist ja nicht wirklich Licht. Licht ist immer auch noch eine Erscheinung und ist dinglich. Also du bist ja nicht dinglich und bist auch nicht energetisch. Du bist letzten Endes jenseits von all dem. Und insofern ist das eine Erscheinung, die du für dich so wahrnimmst, denn für die anderen würde das sicherlich nicht so aussehen. Das heißt also, man kann diese Lichterscheinung haben, aber für andere ist sie nicht da. Insofern ist sie auch nicht real. Aber es ist für dich ein Indiz, dass die dichte körperliche Form sich in deinem Bewusstsein aufgelöst hat. Und das ist eine Öffnung in das, was wir sind, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und das ist immer hilfreich. Es ist total fein, aber es ist wichtig, dich nicht daran festzuhalten. Also klammere dich nicht danach fest und suche nicht nach Lichterscheinungen, denn das ist nicht das, was wir sind. Wir sind kein Licht, keine Lichterscheinung. Keinerlei Erscheinung sind wir. Ja, sehr gerne, Wiebke und auch Doro. Weißt du, Gabriele, was du machen kannst in solchen Momenten, ist dann einen Schritt zurückgehen und sagen, in wem taucht das jetzt auf, dieses Licht? Oder in wem geschieht das? Oder wer sieht das? Und dann siehst du, du bist hinter dem Licht und dann schau, was dann ist. Ob du da nicht, und das behaupte ich, ob es dann nicht noch tiefer geht. Weil es muss jenseits jeglicher Objekte gehen. Dieses Tiefgehen muss jenseits jeglicher Objekte gehen. Ja, Gabriele, du sagst jetzt Herzensdanke, lieber Moni, wir sind reiner Geist. Je nachdem, was man unter Geist versteht. Ich würde das in andere Begriffe fassen, aber du meinst vermutlich dasselbe. Wir sind Bewusstheit, wir sind uns dessen bewusst, was sich durch die Form ausdrückt. Und diese Bewusstheit bedient sich des reinen Gewahrseins. Und das reine Gewahrsein ist das, was wir sind. Das ist die Anwesenheit von der Kenntnis von allem, was ist, ohne etwas damit zu machen. Gisela, das Frieren und Kälteempfindungen im Körper während eines Gespräches habe ich bei mir schon gefühlt. Powervoll und warm kam ich ins Gespräch, schätze und akzeptiere die Veränderung in mir. Den Bezug kann ich jetzt schwer herstellen zu dem, was heute hier ist, aber vielleicht ist das auch gar nicht gewollt. Gabriele, ja, du sagst, ja, das ist auch mein Verstehen bezüglich der Definition von uns als Gewahrsein. Okay, gut. Immer schön, sich einig zu sein. Das ist ja auch aufgrund der verschiedenen inneren Positionen und dann dem, wie man es jeweils benennt, nicht immer einfach. Janet, du sagst, ich merke, wie das Ego um sein Überleben kämpft, wenn der Gedankenmüll losgeht. Es ist sehr befreiend, es zu erkennen, und manchmal muss ich direkt schmunzeln, wenn die Gedanken auf. Weiter geht's noch nicht. So, Janet, du hast ja gesagt, du bist jetzt noch nicht fertig, aber ich fange trotzdem mal an. Und zwar bei dem, was du sagst, wie das Ego um sein Überleben kämpft. Du sagst jetzt, die Gedanken, die gehen dann auf Angriff. Den letzten Schritt kann ich selbst nicht machen, aber das nehme ich mittlerweile auch locker. Okay, gut, also um klarzustellen, von vornherein, das Ego gibt es ja nicht, das kann nicht um sein Überleben kämpfen. Was ist, ist das angesammelte Energie, die dazu geführt hat, dass man denkt, dass man ein Ego ist und dass das dann sich noch weiter potenziert, immer wieder auftaucht. Es kämpft nicht um sein Überleben, sondern es wird ständig aus dem System gelöst und kommt sozusagen an die Oberfläche und dominiert dann auf der Energieebene das Verhalten und die Einstellung, die Haltung und so weiter. Und damit dann auch, ob es dir damit gut geht oder nicht, oder ob du ein Ja oder Nein dazu hast. Und du bist dann in demselben Modus, in demselben Verhalten, wie als die Dinge angefangen haben, so in dir zu laufen, nämlich in der Idee, jemand zu sein. Also das ist nur etwas, was auftaucht und wieder abtaucht. Das sind alles Automatismen. Das ist wichtig, dass wir nicht einer falschen Identität, die wir Ego nennen, eine Qualität zugestehen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, entweder für oder gegen etwas zu sein. Denn ein Ego ist niemals für oder wirklich gegen etwas, sondern es muss einfach für oder gegen etwas sein. Das heißt, es entscheidet das gar nicht. Mit anderen Worten, es ist einfach ein Mechanismus des Auftauchens von eben einschränkenden Erlebnissen oder Erfahrungen, die wir hatten, und den erweiternden. Nichts sonst. So, hallo Awakened Mind. Hallo, das Ego, in Klammern ein getrenntes Ich, existiert nicht. Richtig, aber es erscheint so, als würde es existieren. Dann sagst du, per Definition existiert Nicht-Existenz nicht. Wie könnte da jemand eine Aussage treffen, wie ich existiere nicht? Ja, das ist wahr. Ich existiere nicht als das, was ich dachte, was ich bin. Prinzipiell kann man die Aussage nicht treffen, ich existiere nicht, weil man ja prinzipiell als das, was man immer ist, existiert. So, und das kann doch nur das Ego. Wie soll es das dann können, wenn es da doch nicht existiert? Also es existiert kein Ego, aber es erscheint so, als gäbe es das. Und das ist die Verwechslung und das ist das, was scheinbar nicht klar ist. Okay, und dann gehe ich nochmal zu Janet zurück. Du hast ja gesagt, den letzten Schritt kannst du nicht selbst machen. Das ist wahr. Das nimmst du mittlerweile auch locker. Das nimmt jetzt dein System locker sozusagen. Aber du nicht. Aber das erscheint, als wärst du es, die es locker nimmt. Wenn wir jetzt in der Sprache von Freiheit sprechen, dann müssten wir das genauso sagen, indem wir in jedem Satz deutlich machen, dass es kein Handeln gibt, kein Ich gibt und so weiter. Ja, also genau genommen kann man gar nichts machen, alles geschieht. Die Gedanken, die in Angriff gehen, geschehen, wie du es ja schreibst, und den letzten Schritt kannst du auch nicht machen. Und du hast dich auch nie entschieden, frei sein zu wollen, weil das einfach auch nur passiert ist. Ich denke, da sind wir uns auch einig, davon gehe ich jetzt mal aus. Okay, und Evelyn, du hast bezüglich der Kindererziehung geantwortet, dass du die Antwort gut nachvollziehen kannst. Ja, prima. Was ist für mich Vedanta, fragt Time Warp. Kollaps. Na, der Begriff steht für das Ende der Veden, und am Ende der Veden steht eigentlich die Wahrheit, die ich auch so sehe. Und das ist das advaitische Prinzip, das besagt, es gibt nur eines oder nicht zwei. Und das bedeutet, dass es keine Dualität gibt, weil es das, was wir als diese Welt bezeichnen, nur als Illusion gibt. Und nicht wirklich. So, und das bedeutet, dass du das, was du bist, wenn du denkst, dass du eine Form oder ein Mensch bist, nicht bist, sondern das, was ungetrennt ist und eins und immer schon, also nicht zwei kennt. Das heißt also, neben dir kann niemand anderes sein. Und das, was als jemand anderes im Außen erscheint, bist auch immer du, aber nicht als diese Form, sondern als das Untrennbare. Daher heißt es ja nicht zwei. Also das drückt sehr wohl die Wahrheit aus, wie ich sie auch sehe. Time Warp, du sagst, genau das meine ich. Okay. Ja, ein klares Ja zu Shankara und anderen Lehrern auch zu Raphael und auch letzten Endes zu Ramana, der das ja in einer größeren Einfachheit oft ausgedrückt hat, aber auch sehr komplex, wenn es darauf anging, die Wahrheit zu vermitteln, ohne Frage. Ja. Ein Ja dazu. Ja, Raphael, genau. Wie ich Raphael sehe, Raphael lebt ja nicht mehr. Ich war ja lange Zeit bei ihm, mehrmals im Jahr, wie ich ihn sehe, als ein Herzensverwirklichter. Der sehr viele tiefe Schriften hinterlassen hat und dessen Aufgabe es war, das zu tun, die Überlieferung von dem, was im Osten überliefert ist, also auch Shankara unter anderem, mit dem, was im Westen ist, in Übereinstimmung zu bringen, im Sinne von, das hat es auch schon gegeben, die Erkenntnisebenen, die gab es auch. Das ist nicht wirklich sehr verschieden. Und du schreibst, du hast dir eine kleine Bibliothek angelegt, circa 60 Bücher innerhalb von einem Jahr. Ja, cool. Ja, ist immer wieder gut drin zu blättern. Im Vivekachudamani vor allem und auch in der Bhagavad Gita, in dem Kommentar von Raphael, ist sehr empfehlenswert. Oh ja, du fragst also, war er verwirklicht wie Shankara oder Robert Adams? Ich kenne Robert Adams nicht, kenne auch Shankara nicht, aber aufgrund dessen, wie er die Wahrheit interpretiert, muss er es sein. Und ich habe ihn ja erlebt. Also durchaus eine hohe Verwirklichung. Im direkten Vergleich zu Shankara oder Robert Adams kann ich mir nicht anmaßen. Aber auch durch Robert Adams spricht die Wahrheit aus meiner Sicht. Also ein gutes Dreieck. Shankara, Robert Adams, Raphael. Ja, ist gut. Wichtiger ist natürlich noch, neben der Tatsache, dass es gut ist, das in der Bibliothek zu haben und sich dem auch energetisch zu öffnen, weil es eine hohe Schwingung in den Büchern ist, natürlich das in der Praxis zu leben. Und die Praxis macht dann den Unterschied. Und du hast verschiedene Versionen des Vivekachudamani mit Kommentaren. Ja, cool. Cool. Also die Auseinandersetzung mit der Wahrheit ist immer wirkungsvoll, weil wenn du es nicht nur liest, sondern das in dir verarbeitest und dann deinen eigenen Zugang dazu findest, deine eigene Haltung dazu, die ja durchaus auch davon etwas abweichen kann oder sich anders ausdrücken kann, ist das total wertvoll, weil du bist dann nicht nur mit der Wahrheit an sich in Kontakt, sondern mit deiner eigenen inneren Wahrheit. Und um die Verwirklichung davon geht es ja. Und du sagst jetzt, ja, das stimmt, was auch immer. Gut. Du sagst, ich bin noch auf der Stufe, dass die Bibliothek eine gewisse Klarheit in mein Leben bringt, aber rein von der Ausstrahlung. Ja, das ist... Du meinst vielleicht, zumindest scheint es so, du meinst doch wohl nicht, dass die Bibliothek nur da steht und die Ausstrahlung der Bücher, nur weil sie da steht im Regal, eine gewisse Klarheit in dein Leben bringt, weil das wäre ein schöner Witz. Aber das tut es natürlich auch, weil es ist wahr. Man kann ein Buch in die Hand nehmen und kann es fühlen und kann dann auch fühlen oder wahrnehmen, inwieweit es eine Essenz hat oder auch nicht. Das ist schon wahr. Ja, wenn du dich damit beschäftigst, ist es gut. Aber Wissen allein ist ganz wichtig, ist nicht alles. Das wäre aus meiner Sicht ein Kritikpunkt an den meisten Schülern, die Raphael-Bücher lesen, dass sie also sehr mental sind. Und das gilt es zu überwinden, dass man sich durch Wissen definiert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nutzt für sich selbst, für seine Erkenntnis, aber das selbst reflektiert und selbst viel auch meditiert, um nicht auf der Ebene von Wissen zu verharren. Und du sagst, die Bibliothek hat bewirkt, dass hier in deiner Wohnung Ordnung eingekehrt ist. Cool. Wirklich oder auch nur scheinbar, es war vorher echt wirr. Ja, also dann heißt es, es ist Klarheit passiert und spricht für die Werke von Raphael, die das in dir zum Leuchten bringen, aber es spricht für dich, weil das ja irgendwo ankommen muss. Also es muss ja einen Resonanzboden dafür geben und damit kommt ja in dir zum Vorschein, was an Klarheit da ist und dann kann die Unklarheit ja verschwinden. Heide, sagst du jetzt dann dem was entgegenzusetzen, sagst du jetzt, ich denke, ich werde bald meine Bücher verschenken, damit ich leichter werde. Kannst du machen. Ob du damit dann wirklich leichter wirst, weiß ich nicht, weil du kannst auch Bücher haben und sie nicht lesen, ohne sie verschenken zu müssen. Kannst zwischendurch mal nachgucken, wo du jetzt stehst im Verhältnis zu dem, was im Buch steht. Okay. Ja, und du informierst jetzt nochmal, dass deine Bibliothek nicht nur Raphael im Speziellen ist. Ja, die Bibliothek ist schon ein klein wenig breiter. Okay, alles gut. So, jetzt geht's zur Sache. Narasimha, grüße dich. Du fragst, Hi Muni, wie überkommt man Minderwert und Angst? Na, indem man sich ihnen stellt und sie durchschaut, die Ursache dafür herausfindet und vor allem sich verwirklicht, also sich in der Meditation immer wieder dem öffnet, was man wirklich ist, um das letzten Endes auszulöschen, was sich als Angst und Minderwert zeigt. Denn wodurch kommt Angst und Minderwert? Dadurch, dass wir uns nicht kennen und dann in einer falschen Identität leben, die sich immer in ihrer Identität bestätigen muss und sich immer anpasst oder gegen etwas wendet, immer im Konflikt mit allem Möglichen, dem Leben selbst. Und von daher ist das reines Unglücklichsein, nicht zu wissen, wer man ist. Also würde die kurze Antwort auf deine Frage, wie überkommt man Minderwert und Angst, lauten, erkenne dich. Wenn du weißt, wer du bist, ist keine Angst und kein Minderwert. Außer der Angst natürlich, vielleicht vom Lastwagen überrollt zu werden, wenn man einfach so über die Straße läuft, wenn einer auftaucht. Also, um ein Bild zu bekommen, wie Minderwert und Angst sind, ist wach zu sein, um zu sehen, wenn du dich entweder klein machst oder groß machst, das wäre der Minderwert, und inwieweit du einfach die Angst in dir potenziert siehst oder indem du dich als mutig erweist und so tust, als hättest du keine Angst, weil beides sind Anteile in uns, die wir immer versuchen zu überwinden. Mit Angst und Minderwert können wir nicht sein, weil uns das zu eigentlich nichts reduziert, also zu nichts, mit dem man wirklich auch was anfangen kann. Narasimha, ich gehe jetzt mal gerade weiter mit deiner Frage, wie erkenne ich mich, fragst du, indem du dich erkennen willst und indem du meditierst, dich einfach öffnest, einfach da bist und schaust, was passiert, wenn Gedanken und Gefühle verschwinden von alleine, ohne dass du versuchst, sie zu verdrängen. Und natürlich mit der Frage, wer bin ich? Das ist die prinzipielle Frage, wer bin ich? Das heißt, dann würdest du aber auch davon ausgehen, wenn du die Frage stellst, dass du sagen musst, ich kenne mich nicht. Und das tust du ja, weil du ja über Angst und Minderwert gesprochen hast und sie überwinden willst. Wenn du sie überwinden willst, heißt es ja, dass sie für dich existieren. Also kannst du, und das ist das Allerbeste, schon möglicherweise wissen, durch Informationen auch von außen, dass es eine andere Natur gibt als die dieser Idee, Angst und Minderwert zu haben. Und dann kannst du dich fragen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Das kannst du nur dann, wenn du mit dem Ausdruck, der sich durch dich zeigt, nicht zufrieden bist, unglücklich bist oder dir Schmerzen bereitet. So, und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, was das Erkennen angeht. Zum Beispiel hier am Satsang teilzunehmen oder live in den Satsang zu gehen, also mit einem Lehrer in Kontakt zu sein, der dich energetisch dabei unterstützen kann, dass in dir diese Anteile weniger werden, sodass du mehr und mehr durchscheinen siehst, dass es dahinter oder es durchdringend eine Qualität gibt, die frei ist von Minderwert und Angst. Andi, du sagst, mit gefühlter größerer Distanz zum Ego erscheinen dessen Strukturen klarer. Häufig jedoch erst nach einer Handlung aus dem Ego heraus. Ebenso die Ego-Strukturen meiner Mitmenschen. Ja, aber auch wenn das nach einer Handlung erst gesehen werden kann, was ja auch richtig ist, denn währenddessen das zu sehen, ist zwar möglich, aber am Anfang wirst du erst, nachdem etwas geschehen ist, verstehen, was da gelaufen ist oder wie schräg etwas gewesen ist oder wie weit es aus dem Ego heraus geschehen ist oder einfach wirklich frei davon. Je mehr du bei dir sein kannst, Andi, desto mehr siehst du schon im Ansatz, wenn sich Ego-Strukturen zeigen, sowohl bei dir als auch bei anderen. Und es gilt, sie einfach zu sehen und nichts weiter damit zu machen. Und dann fallen sie schon mit der Zeit in sich zusammen. Also wenn du dann anfängst, dich drüber aufzuregen, das ist schon wieder aus dem Ego oder sollte nicht sein oder ich will mich ganz anders verhalten, schaff's aber nicht. Also all das sollte man besser lassen, sondern nur betrachten, was auftaucht. Und dann wird auch klar gesehen, ob es aus dem Ego kommt oder nicht oder ob es dienlich ist oder nicht. Time Warp, du fragst, vielleicht komme ich mal vorbei. Wie sehen denn die Satsangs bei dir aus? Naja, so ähnlich wie hier. Wir sitzen eine Weile in Stille, gute halbe Stunde zu Beginn. Und dann ist es so, dass ich eigentlich fast immer etwas über die Wahrheit sage. Und dann sind Fragen und Antworten. Und wenn keine Antworten sind, beziehungsweise keine Fragen und diesbezüglich dann auch keine Antworten, dann sitzen wir still. Narasimha, du fragst, was verändert sich durch die Selbsterkenntnis? Alles, weil du dann ein anderes Selbst bist als zuvor. Ganz andere Perspektive, die eine Weite ist und die nicht aus der Not heraus handelt, sondern aus der Selbstverständlichkeit dessen, dass alles, was geschieht, richtig ist und sich einfach durch dich hindurch ausdrückt, ohne dass du dich da in irgendeiner Weise irgendwie groß bemühen musst. Andi, du bedankst dich, ja gerne. Und Time Warp, du sagst, ich hatte heute beruflich mit genau dem zu tun, was du gerade sagtest. Ja. Jo. So sieht das aus. Wir können ja nicht zusammenkommen und uns gar verstehen, wenn wir nicht in einer guten Resonanz miteinander sein wären. Du fragst jetzt, aber dann ist es anders als hier im Stream, oder? Naja, da sagt jemand was direkt zu mir, was ich viel besser finde und wir können uns hier in die Augen schauen. Und ja, hier wird ständig was gefragt, sagst du, das ist wahr oder geplappert. Plappern tue ich, gefragt, Fragen tun die anderen. Und das ist wahr, es ist ziemlich eins nach dem anderen hier im Live-Chat, das ist live natürlich anders. So geht das da nicht, sondern da ist es meistens eine Begegnung, die länger dauert oder wir sitzen miteinander auf dem Sofa oder gegenüber dem Sofa und haben eine gute Zeit miteinander oder schauen, was auftaucht, was hochkommt, wenn was hochkommt. Also das ist ein ganz anderer Ablauf, was das angeht. Nicht jetzt hin und zurück mit Fragen und Antworten. Ja, ist schon okay, Time Warp. Es war ein Spaß. Wiebke, du sagst, eine Sache verstehe ich noch nicht. Wieso ist es nicht egal, ob man vegetarisch oder vegan lebt, wenn die Welt eine Illusion ist? Bin langjährige Vegetarierin. Na, in der Welt, in der die Illusion ist, wird eben illusionär getötet. Und du bist also auch eine illusionäre Vegetarierin. Dann kann man auch jemand sein, der illusionär Fleisch isst. Also insofern, da du ja dafür bist, Vegetarierin zu sein, ist das dasselbe Prinzip. Du bist also in dieser Illusion eine illusionäre Vegetarierin. Ja, ist gut. Jetzt sei mal ruhig. Du sagst ja selbstkritisch, dass du hier auch dazu beigetragen hast, dass wir hier relativ viel sprechen. Aber so ist es halt und es schadet auch nicht, weißt du, weil jeder kann ja einfach hier die Augen zumachen und das durchlaufen lassen, was hier gesagt wird. Kein Problem. Zwischendurch wäre es ganz gut, wenn mal die eine oder andere Frage kommt, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Im Chat ist natürlich, deswegen heißt der Chat, ein Gequatsche auch okay. Das tun wir ja auch. Und du sagst, jede Schublade über einen selbst ist doch Schwachsinn. Ja, natürlich. Aber das sag mal der Menschheit, weißt du? Weil wir leben ja alle aus Schubladen heraus, aus Interpretationen von der Wirklichkeit, indem wir eine Illusion für wirklich halten. Das ist schon Schublade genug. Und dann kommt dazu noch dieser persönliche Anteil, der alles nochmal filtert und fälscht. Und damit ist am Ende nichts mehr von der Wirklichkeit übrig. Okay, Time Warp, du sagst jetzt, ja, ich frage mich, was hältst du von Meditation? Wenn man in der mentalen Stufe dreht oder bewegt, ja, ganz viel, weil das bringt raus aus der Meditation. Es sei denn, man nutzt die Meditation auch, um das Mentale weiter zu potenzieren. Das ist auch möglich. Aber wenn du einfach sitzt und keinen Zustand anstrebst und prinzipiell weißt, ums Denken geht's dabei nicht, aber nicht versuchst, es zu verhindern. Und ums Fühlen geht's dabei auch nicht zu versuchen, es zu verhindern. Und du einfach nur da bist und sich mit der Zeit dann das Denken und das Fühlen legt und die Wahrnehmung des Körpers legt. Das tut sie, wenn du lange genug sitzt. Also dich einfach dem überlässt, was du eigentlich wirklich bist. Und naja, dann wirst du sehen, das Mentale verliert sich und verliert auch dein System an Interesse am Mentalen. Das ist sehr hilfreich. Ariana, lieber Moni, wenn man realisiert hat, dass man nicht der Handelnde ist, ernährt man sich dann besser? Ich weiß es nicht, weil ich das nicht für alle sagen kann. Es ist einfach ein bewussteres Sein noch und auch, obwohl man nicht der Körper ist und das auch weiß, auch in Bezug auf den Körper. Aber das heißt nicht, dass man sich dann grundsätzlich besser ernährt. Das muss im System sein. Und Hieroglyphe, dein Kommentar gilt jetzt Time Warp. Gehe ich mal davon aus, der allen einen Namen geben muss. Das ist ja das Schlimmste für dich. Und das Mentale ist das Gegenteil von Leben. Sagst du. Hast du gesagt, ich jetzt nicht. Okay. Ja, wenn du sagen kannst, dass es meditiert, ist das gut. Und wenn du nur ein bisschen meditierst, dann gibst du natürlich dem Mentalen den größten Raum. Das ist ja nun mal auch so. Und deine Bibliothek deutet ja auch ein wenig darauf hin und deine Fragen auch, dass du da gut unterwegs und gut zu Hause bist. Und der Hieroglyphe hat jetzt da mal was Deutliches dazu gesagt. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja, aber du solltest nicht so schnell durchdrehen, sondern auch die Kommentare ansehen und dich nicht dagegen wenden. Das ist ganz gut, denn die geben oft, manchmal müssen sie radikal sein, geben oft auch einen wichtigen Hinweis. Insofern ist es gut, das alles sacken zu lassen und zu schauen, so was hat es mit mir zu tun, wenn dann ein Widerstand dagegen auftaucht. Wo bleibt der Humor? Der ist doch da. Der ist ganz wichtig. Meine Kommentare sind mitnichten ernst gemeint. Ja, das liegt daran, dass die Nichten dabei sind. Weißt du, deswegen kriegt man das nicht mit. Wenn deine Kommentare mitnichten ernst gemeint sind, dann musst du die Nichten weglassen und dann kommt man auch dahinter, weil du hast dich schon so ausgedrückt, dass man das, was du schreibst, ernst nehmen muss. Nicht alles natürlich. Nicht alles. Und wenn du natürlich sagst, zum Beispiel, ich meditiere ja manchmal schon ein bisschen und du meinst es nur als Witz, das ist dann schwer nachzuvollziehen, ob das so gemeint ist. Aber ich glaube, die Nichten sind dabei das Problem, du ja nicht. Welchen meinst du? Gisela, du hast etwas dazu gesagt, vor dem es kommt vor, dass ich viele Fragen gestellt bekomme, die in einem Gespräch stattfinden. Nach einer Weile beginnt mein Körper dann zu frieren. Das erwähne ich dann und mein Gegenüber ist ganz verwundert. Ja, das, du weißt nicht, woran es liegt, dass es so geschieht. Das müsstest du aber aufgrund der Inhalte, die sich ja in Begegnungen wiederholen oder zu wiederholen scheinen, auch eigentlich dann feststellen. Weshalb es so ist, dass dein Körper dann anfängt zu frieren. Meine Heide Jansson. Das ist aber schon ein halbes Jahr her. Finde ich die. Danke, ich werde bald meine Bücher verschenken, damit ich leichter werde. Das sicher nicht. Ja, ich glaube, du täuschst dich, nachdem ich jetzt mal so durchgeguckt habe. Glaube ich nicht. Aber wie du ja selbst sagtest, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn es möglich ist, Dinge zu klären, die hier auftauchen und ansonsten einfach in der Stille zu verweilen und sich eine gute Zeit zu machen. Besser gesagt, nicht Zeit. Gibt es Karma nach dem advaitischen Prinzip? Ja, lange. Das advaitische Prinzip hat mit Karma eigentlich nichts zu tun, weil da ist ja eigentlich niemand, der geboren ist. Aber es ist leider so, und ich lehre das nicht so, dass es Karma gibt im Sinne von, da war schon mal jemand da, der dann wieder auftaucht und die Folgen von Handlung tragen muss. Karma heißt ja eigentlich Handlung. Und natürlich gibt's Handlung, aber dies geschieht in der Illusion. Insofern haben sie keine Bewandtnis. Aber Karma als Folge einer vorherigen Inkarnation, die eine andere nach sich zieht, das ist im Prinzip, im advaitischen Prinzip nicht enthalten. Aber das ist, was die Menschen daraus gemacht haben. Das ist ihre Interpretation. Sich zu erklären, warum bestimmte Eigenschaften von vornherein da sind und so weiter und so weiter. Und dass es so aussehen könnte, dass man es nicht schafft, in einer Inkarnation und in einem Leben sich zu verwirklichen, legt dann natürlich nahe für viele, die das Prinzip haben von Gerechtigkeit, dass es doch so sein muss, dass am Ende alle verwirklicht sein sollen. Aber wer ist da, der verwirklicht sein muss oder könnte? Den finden wir nicht. Von daher gibt es auch kein Karma und keine Wiedergeburt. Das Prinzip von Karma als Wiedergeburtsthema ist das Prinzip der Schuld. Finden wir jemanden, der Schuld haben könnte, könnten wir davon sprechen. Suchen wir oder schauen wir danach und wir finden niemand, können wir nicht mehr davon sprechen. Das ist das Karma, eine schuldhafte, ein schuldhaftes Ausleben gibt von eben Schuld, von falschen Handlungen. Also wer könnte die begangen haben, der nicht ist? Gisela, du sagst bezüglich dessen, dass dir kalt wird in Gesprächen, die du mit Menschen hast, mit nicht immer wohl, dass es daran liegt, dass du ein fragloser Mensch bist. Na, vielleicht fröstet es dich vor dem, was dann so auf dich zugerollt kommt in Form von Fragen. Und das könnte natürlich sein. Rahel antwortet darauf. Sie sind Verkörperung der Hinwillen ohne Bewegung. Das müssen wir mal schauen, ob das so ist. Das kann nur Gisela sagen. Time Warp, du hast jetzt nochmal gesagt, nachdem du im Satz davor gesagt hast, ich will mich ja hier nicht in den Vordergrund drängen und du das bisher ziemlich dominiert hast, sagst du dann im nächsten Satz wieder eine Frage, warum wurde so viel über Atman und Brahman gesprochen und die Frage, ob sie nicht zwei sind? Ja, bei uns wurde jetzt heute nicht so viel über Atman und Brahman gesprochen. Also es ist ja im Prinzip, das eine ist nur eine Frage der Verwirklichung. Atman muss als Brahman verwirklicht werden, sozusagen die Kenntnis in sich selbst, von sich selbst, auf das alles, was ist, beziehungsweise was man selber ist, entgrenzt, der Körper entgrenzt als Atman in Brahman. Ich meine, natürlich ist Atman und Brahman nicht zwei. Nicht zwei natürlich. Ist das, aber es ist eine Frage dessen, was erkannt wird. Ob man sich als das eine Ganze erkennt oder sich selbst als Atman erkennt. Das erscheint als verschieden, ist es aber nicht. Es ist aber eine Frage der Erkenntnis. Das Prinzip ist dasselbe, die Erkenntnis ist eine andere. Gut, Leute, ich glaube, für heute ist es gut genug, genug geredet. Stimme ist weg, Antworten sind weg, Fragen sind weg und gleich bin ich auch weg und ihr seid auch weg. Aber nie hier gewesen, insofern auch kein Problem. Also, ich glaube, dass wir in 2 Wochen wieder die Gelegenheit haben, uns hier im Satsang live zu begegnen und bedanke mich bei euch ganz herzlich für euer Hiersein, eure Fragen und auch Einwände oder Einwürfe, mehr oder weniger nüchtern. Danke für Satsang. Wie bitte? Ah ja, wer in der Nähe von Nürnberg wohnt, am Wochenende sind wir in Nürnberg, Samstag und Sonntag zum Intensive, ist herzlich eingeladen, uns da zum Satsang zu besuchen. Und alle weiteren Termine darüber hinaus, auch online, findet ihr auf meiner Webseite unter www.muni-satsang.de. Freue mich immer auch die, die im Live-Chat sind und auch vor allem die, die viele Fragen stellen, immer wieder und wieder auch meinem Satsang zu begegnen, um den Beweis anzutreten, ob sie es mit der Wahrheit ernst meinen. Also vielen Dank für euer Sein, mit anderen Worten, und ich freue mich, euch auch wieder hier und auch wo sonst auch immer zu sehen. Danke für Satsang.